Und dieses Singen dürfen die Kinder nun fortsetzen, indem sie zum Kindergottesdienst gehen und dort mit einigen Liedern den Kindergottesdienst fortführen. Und wir hören auf den Predigtext, den wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 finden. Und um den ganzen Zusammenhang etwas besser zu verstehen, beginne ich ab Vers 12 und der Predigttext selbst wird dann 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 15 sein. Ich beginne in Vers 12. Wir bitten euch aber, liebe ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann.
Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort und auch herzlichen Gruß an alle, die uns jetzt über den Livestream, über ganz Deutschland und darüber hinaus begleiten. Ein lieber Kollege aus Florida wurde vor einiger Zeit mal in einem Interview gefragt: Sagen Sie mal, worin sehen Sie die größte Herausforderung für Ihre Gemeindearbeit? Er ist der theologische Hauptverantwortliche einer großen Gemeinde in Jupiter. Und die Antwort von Jerry Rack darauf war folgende. Er sagte, in Zeiten, wenn Gott viele Menschen auf einmal schickt, die neu in die Gemeinde hineinkommen, dann werde ich nervös. Frage, warum werden Sie nervös? Weil der Herr uns damit ja eine gewisse Mitverantwortung für ihre Seelen auferlegt. Sie brauchen Hilfe, um fester zu werden im Glauben. Sie brauchen geistliche Pflege. Der englische Fachbegriff dafür ist Shepherding, also Hirtendienst. Sie brauchen Hirten, die ihnen helfen, gute Weide zu finden und im Glauben zu wachsen. Und Jerry Rack sagt, dann bedrängt mich die Frage, haben wir genügend Geschwister in unseren Reihen, die bereit und in der Lage sind, sich um die Neuankommenden zu kümmern? Erst recht, wenn es sich um Menschen handelt, die noch am Anfang ihres Glaubens stehen. Das kann nicht alles von den Hauptamtlichen und Ältesten selbst geleistet werden. Und er hat deutlich gemacht, das ist die große Herausforderung, dass es genügend Christen gibt, die schon eine Zeit lang in der Nachfolge Jesu leben, die schon im Glauben gewissermaßen gereift sind und die deshalb proaktiv dieses innere Anliegen haben, auch den Neuen beizustehen, dass sie Christus ähnlicher werden. Wichtig, dass auch gestandene Familien da sind, die sich um die neu kommenden Familien kümmern und an denen sie ablesen können, was ein christliches Familienleben sein kann. Und in dem Interview vorher hatte Jerry Rack deutlich gemacht, was die Bibel auch sagt und was wir eben auch in der Lesung Epheser 4 gehört haben. Gottes Ziel mit dem einzelnen Christen beschränkt sich ja nicht darauf, ihn in eine Gemeinde hineinzubringen und dann dort quasi zu parken, bis er am Ende in den Himmel kommt. In dem Zusammenhang zitiert Jerry Rack auch C.S. Lewis. In seinen berühmten Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Sie werden das kennen, da versucht ein erfahrener Dämon namens Screwtape, deswegen heißen die auch Screwtape Letters, seinen jungen Neffen, den Unterteufel, darin zu unterweisen, wie der junge Christen am besten vom Weg abbringen kann oder Sucher nach Christus davon abhalten kann, am Ende den richtigen Weg zu finden. Und dieser erfahrene Dämon sagt, ich will durchaus, dass sie die Bibel studieren, solange sie nichts damit machen, solange sie es nicht umsetzen. Aber sie halten sich für geistlich allein, weil sie viel in der Bibel lesen. Und wenn du sie in diesem Zustand halten kannst, dann ist das gut. Ich habe nichts dagegen, dass sie viel in der Bibel studieren, solange sie es nicht tun. Und der wahre Gott, der will etwas anderes. Der wahre Gott, so macht die Bibel deutlich, will jedes seiner Kinder beständig verändern, sodass wir Christus immer ähnlicher werden. Gott ist es nicht genug, wenn wir regelmäßig unsere Predigt hören, möglicherweise unser bestimmtes Pensum an Bibel lesen und ansonsten von Montag bis Samstag im Wesentlichen so leben wie die Nichtchristen um uns herum. Das ist nicht Gottes Wille. Gott will, und das sagt er auch im Thessalonicher Brief im ersten ganz deutlich, er will uns heiligen. Das heißt, er will uns heiliger machen. Nicht im Sinne dessen, dass wir einen seltsamen Lebensstil führen, sondern dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir in unserem Herzen ihn mehr lieben und ihm mehr dienen. Und diese Ermutigung zur Heiligung zieht sich durch den Thessalonicher Brief hindurch, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Vers 7, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und dann nochmal kurz vor Schluss des Briefes, Kapitel 5, Vers 23, er, weil der Gott des Friedens, heilige euch, da steht das Verb, durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Das ist Gottes Absicht mit seinen Leuten. Und deshalb nimmt Jesus seine Gemeinde in die Pflicht, dass wir uns gegenseitig untereinander dabei helfen sollen, uns immer wieder ermutigen sollen, uns gegenseitig herausfordern sollen, wozu? Jesus ähnlicher zu werden. Und genau das ist auch Paulus' Anliegen in unserem Predigttext, der dann ab Vers 14 beginnt. Wir arbeiten uns ja Schritt für Schritt durch diesen Brief hindurch. Wenn er sagt, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, das heißt auch, wir ermuntern euch dringlich, parakaleo, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen und seid geduldig gegen jedermann. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Und wenn man den Kontext anschaut, sieht man, damit ist nicht nur die Gemeindeleitung angesprochen, sondern jetzt alle Geschwister, die treu in der Nachfolge stehen. Sie erinnern sich noch an den letzten Sonntag, wenn Sie dabei waren. In den beiden Versen zuvor, Vers 12 und 13, hatte Paulus ja das Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihren Leitern dargestellt, also zwischen der Herde und ihren Hirten. Und Paulus hatte gezeigt, beide Seiten haben eine große Verantwortung füreinander. Die Treue der Hirten bedeutet, dass sie hart arbeiten, demütig führen und eindeutig zurechtweisen, wo dies erforderlich ist. Und die Treue der Herde zeigt sich daran, dass sie ihren Hirten den Rücken stärken, dass sie ihren Dienst dankbar anerkennen und sie darin liebevoll unterstützen. Und zu dieser Verantwortung, und jetzt geht Paulus den nächsten Schritt heute, gehört auch, dass die Herde den Hirten nicht nur wohlwollend beim Gemeindeaufbau zuschaut und sie dabei nicht stört, sondern dass jeder Einzelne selbst mit Hand anlegt im Gemeindebau, selbst mithilft, selbst mitdient, selbst mit dazu beitragen will, dass andere Christus ähnlicher werden. Man könnte das ganz modern formulieren und sagen, zwischen Herde und Hirten soll es einen Synergieeffekt geben, sodass sich ihrer beider Dienst gegenseitig verstärkt. So hatte Paulus das schon in Epheser 4 geschrieben. Sie haben den Text gehört. Ich lese nur noch mal Vers 11 und 12, wo er von den Hirten und Lehrern spricht. Wozu sollen die dienen? Sie sollen die Heiligen, also die übrigen Heiligen, die übrige Gemeinde zurüsten zum Werk des Dienstes. Also die Hirten und Lehrer sollen nicht das ganze Werk des Dienstes tun, sondern sie sollen die Mitchristen zurüsten dazu, dass sie das Werk des Dienstes tun. Und die Folge davon ist, dass die ganze Gemeinde reift, dass die ganze Gemeinde Christus ähnlicher wird, dass jeder Einzelne nicht mehr unmündig bleibt, sodass ihn alle möglichen Entwicklungen jederzeit umschmeißen können, sondern dass er Christus näher kommt und so die Gemeinde stabil wird und ein Zeugnis für ihren Herrn in der Welt. Das ist der Plan, dieser Synergieeffekt. Und deswegen können wir so früh bei unserem Predigttext heute sein. Denn in diesen beiden Versen heute zeigt uns Paulus, wie nun dieser Dienst der Brüder und Schwestern untereinander praktisch gestaltet werden kann. Wie das geht, wie wir einander dabei helfen können. Und nochmal zur Information, Sie wissen, wenn Paulus von den Brüdern spricht, ist das in den allermeisten Fällen und so auch hier generisches Maskulinum, also die Schwestern sind immer mit eingeschlossen. Hören wir also noch einmal diese Verse, den letzten Satz von Vers 13 noch dazu und dann die Verse 14 und 15. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Also in eurem eigenen Kreis und auch gegenüber der Welt. Wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen, und ich ermutige Sie ja immer, wenn möglich, bringen Sie ruhig Ihre Bibel mit, damit Sie das direkt mitverfolgen können, sich vielleicht Unterstreichungen oder Notizen machen, aber auch wenn Sie das nur gehört haben, wenn Sie das auf sich wirken lassen, dann merken wir, dass die Situation, in die Paulus hineinschreibt, nicht ohne Spannung ist. Und Paulus nennt das durchaus beim Namen. Also der sprichwörtliche Elefant, der da in der Gemeinde von Thessaloniki stand, wird nicht verschwiegen, er wird benannt. Unter den Thessalonichern herrschte nicht nur Eitel, Freude, Sonnenschein. Sonst müsste Paulus nicht schreiben, haltet Frieden untereinander. Das ist der letzte Satz von Vers 13 und damit beginnt eine ganze Reihe von Imperativen, also von Aufforderungen, die dann folgen. Aber der erste Imperativ steht wie eine große Überschrift über allen, haltet Frieden. Und daraus ist dann auch der Titel unserer Predigt für heute erwachsen, weil Paulus nicht nur fordert, sondern weil er auch zeigt, wie das geht. Unsere Predigt steht unter dem Motto Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Und Sie sehen, bei Paulus begegnet das immer wieder. Immer wieder diese Aufforderung, zum Frieden zu kommen. Und es war offensichtlich in keiner Gemeinde selbstverständlich Frieden. Römer 14, Vers 19, lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und der Erbauung untereinander in Rom. 2. Korinther 13, Vers 11. Frieden ist da eng verbunden mit Einheit und gegenseitiger Liebe. Haltet Frieden, schreibt Paulus nach Korinth. Und in Ephesern sagt er in Epheser 4, Vers 3, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. In unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, da gehört Frieden ja auch zu diesen abgenutzten Begriffen, so wie eine abgegriffene Münze. Oft ist der Ruf nach Frieden nur noch ein müder Appell, ja, keinen Ärger zu machen und sich auf faule Kompromisse einzulassen. Du musst auf Frieden halten. Oder nur ein Vorwand dafür, mit Waffengeschäften reich zu werden. Es geht ja um den Frieden. Wir müssen genau hinhören, was die Bibel meint. Das griechische Wort, was Paulus hier verwendet, Eirene, das kann man in der Bibel nur vor dem Hintergrund des Alten Testaments verstehen, im Hebräischen. Und Eirene kommt von Shalom. Sie kennen das, das ist dieser Gruß. Wir wünschen dem anderen Shalom, Frieden. Und was meint das? Kurz gesagt, Frieden beschreibt eine heile Beziehung. Da ist etwas heil gemacht, da ist etwas befriedet. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles im guten Einvernehmen miteinander. Friede. Shalom. Und der wichtigste Friede, der Friede, den wir am dringendsten brauchen, ist der Friede mit Gott. Und das ist das große Vorrecht der Christen, also die Menschen, die sich zu Jesus Christus geflüchtet haben als ihrem Retter, als sie begriffen, mit welch großer Schuld sie vor dem heiligen Gott dastanden. Und die begriffen hatten, er hat die Schuld beglichen, die wir niemals hätten aufbringen können, dadurch, dass er sein eigenes Leben stellvertretend für uns geopfert hat. Und die daraufhin zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung und ich will mein Leben an dich binden für alles, was kommt. Die haben das große Vorrecht, wie Paulus sagt, sie haben Frieden mit Gott. Das sagt Paulus im Römerbrief an dieser entscheidenden Stelle, Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind, also gerettet worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Vorher waren wir Feinde. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist es gut geworden. Es ist heil gemacht. Wir haben Frieden mit Gott. Und man kann in diesem Sinne sagen, Christen sind Leute, die sind eingehüllt in den Frieden Gottes, der uns wie ein Schutz umgibt. Es gibt eine bewegende Geschichte, die der Theologe Gray Barnhouse erzählt hat. Aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, während der Revolution in Lateinamerika, da war ein amerikanischer Bürger von einem Mob ergriffen und spontan zum Tode verurteilt worden. Er sollte erschossen worden. In letzter Sekunde aber stürmte ein Offizier herbei, bahnt sich den Weg durch die Menge und wickelt um den Angeklagten herum eine amerikanische Flagge. Und er sagt, wenn ihr diesen Mann erschießt, dann greift ihr ganz Amerika an. Und dann werdet ihr euch den Zorn unserer ganzen Nation zuziehen. Und da haben die Revolutionäre, so wird berichtet, die Opfer umgehend wieder freigelassen. Was für ein Bild. Frieden bedeutet, Jesus hat uns eingehüllt in seinen Frieden, in seine Vergebung. Als wir zu ihm kamen, da hat er seinen Frieden wie eine Flagge des Himmels um uns herum gewunden. Und jetzt sind wir eingehüllt in diesen Schutz. Und Jesus sagt, wer den angreift, der greift mich an. Deswegen hat er das seinen Leuten ja auch versprochen in Johannes 14, 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht das, was die Welt als Frieden anbietet. Und darum, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt meinen Frieden eingehüllt in die Flagge unseres Herrn. Und das ist Gemeinde. Gemeinde besteht aus lauter Leuten, die Gott eingehüllt hat in seinen Frieden. Die in einer heilen Beziehung mit ihrem Schöpfer leben. Und die deswegen wissen, wir brauchen ihn nicht mehr als unseren Richter zu fürchten, weil er in Christus unser Retter geworden ist. Das heißt Frieden. Und darum sagt Paulus dann in Römer 8, Vers 1, es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus gehören. Sie können nicht mehr verurteilt werden im letzten Gericht. Sie sind Bürger des Himmels. Das ist die Voraussetzung. So, und diese Leute, die so eingehüllt sind, also Sie können sich alle Christen so vorstellen, hier eingewickelt in Friedensfahnen, als Familie Gottes, Paulus sagt, die sollen diesen Frieden nun auch ausleben. So wie Gott die Trennwand zwischen sich und uns niedergerissen hat, so soll es in der Gemeinde Jesu auch keine Trennmauern mehr untereinander geben. Das sagt Paulus in Epheser 2, Vers 14, so da sagt er über Christus, er ist unser Friede, der aus beiden, nämlich Juden und Heiden, eines gemacht hat, der den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, durch das Opfer seines Leibes. Das heißt, Paulus sagt, er hat uns versöhnt. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Und die Juden werden genauso von Gott gerettet wie die Heiden, dadurch, dass sie an Jesus als ihren Retter glauben. Er ist unser Friede und er hat die Mauer eingerissen. Und das ist ein Paradebeispiel für diesen göttlichen Frieden zwischen Menschen, die sonst niemals zusammenkämen. Diese neue Gemeinschaft von Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu. Und so wie Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu im Frieden vereint sind, so auch Bayern und Preußen oder Sachsen und Niedersachsen und welche Gegensätze auch immer sie jetzt vor Augen haben. Er ist unser Friede. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Paulus sagt, wenn das so ist, ja, wir fragen ja, warum muss Paulus dann immer wieder daran erinnern, uns zum Frieden zu mahnen? Wie kann das sein? Wenn dieser Friede Jesu doch unser Herz erfüllt, warum gibt es dann noch so viel Spannungen und Unfrieden untereinander? Schon damals in den christlichen Gemeinden. Und eine Antwort finden wir hier in unseren Versen. Hören Sie, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Verstehen Sie, was Paulus in Vers 15 sagt und in Vers 14, das betrifft zunächst nicht unser Außenverhältnis als Christen, sondern das betrifft eindeutig das Verhältnis der Christen untereinander. Er sagt in Vers 15 ganz klar, sieht zu, dass keiner den anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander. Das heißt unter euch Christen. Und dann auch gegenüber dem Rest der Welt. Das fügt er auch noch hinzu. Und schauen Sie, wenn Paulus die Gemeinde davor warnt, Böses mit Bösem zu vergelten, dann heißt das einmal, auch Christen kennen offensichtlich diesen Impuls der Vergeltung. Auch sie sind nicht automatisch davor gefeit. Und in der Gemeinde kann es wirklich Böses geben, das andere dazu provoziert, es seinerseits mit Bösem zu vergelten. Denn andernfalls müsste ja Paulus nicht davor warnen, Böses mit Bösem zu vergelten, wenn es nichts Böses gäbe. Dann gäbe es ja auch nichts zu vergelten. Völlig klar, das ist die Gemeinde Jesu Christi auch. Und das kannten die Christen schon aus den Anfangsjahren der frühen Gemeinde. Schon da kam das Böse nicht nur von außen, sondern es war auch innen. Denken Sie an das Ehepaar Ananias und Sapphira, dem Petrus auf den Kopf zu sagen musste, ihr habt nicht nur die Gemeinde belogen, sondern Gott. Sie haben das in der Predigtreihe im Sommer gehört. Halten Sie das immer wieder fest, die Gemeinde war von Anfang an keine heile Welt, weil Gott Leute wie uns mit seinem Frieden beschenkt, weil Gott uns in seine Gemeinde reinholt und dann kommt dabei eben diese problematische Mischung heraus, unordentliche, kleinmütige, schwache, so viel Potenzial für Streit, für Enttäuschung, für Ärger, aber jetzt kommt die gute Nachricht, Jesus ist von diesem Befund nicht überrascht und Paulus auch nicht und auch nicht enttäuscht. Jesus sagt nicht, ach, nun habe ich so eine schöne Gemeinde gegründet und was habt ihr damit gemacht? Nein, Jesus hat das von Anfang an gewusst. Er wusste ja, dass die späteren Jünger nicht grundsätzlich besser sein würden als die ersten Jünger. Aber deswegen brauchen wir gerade die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist nach dem Plan unseres Herrn der ideale Ort. Die Gemeinde ist der ideale Ort, wo unordentliche und kleinmütige und schwache, zur Vergeltung fähige Menschen so verändert werden können, dass sie etwas von dem Frieden widerspiegeln, den Jesus uns geschenkt hat. Die Gemeinde ist der geniale Ort, um kleinmütige, unordentliche, schwache und alle sonstigen Defizitären, die wir alle irgendwie sind, zu verändern. Und das ist die große Hoffnung. Und das ist die große Gewissheit, die sich wie ein roter Faden durch diesen ersten Thessalonicherbrief hindurchzieht. Jesus holt uns in seine Gemeinde, er macht uns zu Gottes Kindern und dann fängt er an, uns zu verändern. Das ist das Stichwort Heiligung. Und deswegen wird in einem der fast letzten Verse dieses Briefes dann in 5,23 stehen, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Gott ist der Gott des Friedens und er, der uns seinen Frieden schenkt, er heiligt uns in diesem Frieden, er verändert uns. Und das ist jetzt aufregend, er baut uns in diesen Prozess mit ein, um einander auf dem Weg der Heiligung beizustehen. Er baut uns damit ein, beweise ich Ihnen gleich. Aber wir halten fest, ohne Heiligung kein Friede. Aber jeder, der Jesus lieb hat, jeder, der den Frieden Jesu als Geschenk, als reines Gnadengeschenk bekommen hat, der steht jetzt in der Verantwortung mitzuwirken, mit für den Frieden in der Gemeinde zu wirken. Jesus hat gesagt, selig sind die wörtlich Friedenmacher, denn sie werden sich als Gottes Kinder erweisen, Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Und jetzt wird Paulus immer praktischer. Er führt uns vor Augen, wie das geht. Und es ist, als würde er in Vers 14 ganz nah an uns heranrücken, wenn er sagt, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, parakaleo, das heißt, jemanden an die Seite kommen, para, an ihn herankommen und ihm ins Herz zu sprechen. Und dann hat Paulus vier praktische Schritte, mit denen wir uns aktiv daran beteiligen können, Frieden zu stiften und Frieden zu wahren, Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Das ist keine vollständige Liste, aber eine sehr wichtige. Und der erste Punkt, die erste Waffe, Frieden schaffen mit Gottes Waffen, ermahnt die Widerspenstigen. Das ist das Erste. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Das heißt, ermahnt die Widerspenstigen. Was ist damit gemeint? Der Begriff ist im Neuen Testament sehr selten. Atactos, einige übersetzen das mit unordentlich, aber Frage inwiefern unordentlich. Manche Ausleger wollen das einfach auf die Arbeitsverweigerer beschränken, die mit einer pseudo-frommen Begründung alle Erwerbsarbeit für überflüssig erklärten. Die haben gesagt, wenn Jesus ohnehin bald wiederkommt, dann bereiten wir uns darauf vor, was sollen wir da noch arbeiten? Und sie lagen der Gemeinde dann auf der Tasche und belasteten die anderen noch zusätzlich. Und Paulus hat dazu kurz und trocken das Nötige gesagt. Er hat gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3. Das gilt natürlich immer vorausgesetzt, dass er arbeiten kann. Das ist was anderes, wenn jemand arbeitslos geworden ist oder wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann. Aber Paulus sagt, wer nicht arbeitet, Klammer aus, vorausgesetzt, er kann arbeiten, der soll auch nicht essen. Also insofern könnte man dann Atactos mit faul übersetzen. Einige machen das so. Aber im Zusammenhang von 1. Thessalonicher 5, und darauf haben MacArthur oder auch J.K. Beale hingewiesen, wäre das viel zu harmlos. Der Begriff ist viel grundsätzlicher. Und es gibt ja nun wahrlich schlimmere Widerstände, die den Frieden in der Gemeinde angreifen, als diese Unordentlichkeit, so blöd sie ist. Schaut man sich den Begriff genauer an, dann wird er sehr griffig. Der Begriff unordentlich, Atactos, stammt nämlich aus dem Militärwesen. Und er bezeichnet einen Soldaten, der sich nicht in Reih und Glied stellt, obwohl er sich mit seinem Eid ja dazu verpflichtet hat. Das heißt, er bricht absichtlich aus der Ordnung aus. Und darum ist er jenseits der Taxis, also Atactos. Er fügt sich nicht ein. Und deswegen ist das hier ein Bild für verweigerte Unterordnung. Der unordentlich Lebende ist einer, der nicht bereit ist, sich in die Gemeinde einzuordnen und sich der Gemeindeleitung unterzuordnen. Und durch dieses Atactos entzieht er sich der Verantwortung, die er eigentlich für das Ganze wahrnehmen müsste. Er verlässt seinen Platz, er bricht sein Versprechen. So jemand kennt Mitarbeit nur zu seinen Bedingungen, wie es ihm in den Kram passt, ansonsten macht er sein eigenes Ding. Gordon Fee, der Neutestamentler, schlägt darum als Übersetzung vor für diesen Begriff im Englischen unruly. Unruly, das bedeutet so viel wie widerspenstig, ungebärdig. Er mahnt die Widerspenstigen. Und dieses Verhalten kann natürlich in einer Gemeinde enormen Schaden anrichten. Denn je demonstrativer und je offensiver jemand so etwas macht in seiner Widerspenstigkeit, umso spalterischer wird seine Wirkung. John MacArthur sagt zu unserer Stelle, Sie können Ihre Unterstützung verweigern, weil es Ihnen egal ist oder weil sie rebellisch sind und streitsüchtig. Aber solche Leute, fährt MacArthur fort, wenn man ihnen nicht angemessen begegnet, wenn man ihnen nicht entgegentritt, werden irgendwann bitter. Sie können Kritikaster werden, die dort sitzen, aber nichts mehr beitragen und am Ende werden sie zu Rebellen, welche die Leitung der Gemeinde unterhöhlen, um damit ihre eigene Unterordnungsverweigerung zu rechtfertigen. Welche die Gemeindeleitung unterhöhlen, um damit ihre eigene Unterordnungsverweigerung zu rechtfertigen. Zitat Ende. Und darum fordert Paulus auf, diese Widerspenstigen zurechtzuweisen. Lass das nicht so stehen. Und hier steht wieder der Begriff, den wir schon in Vers 12 hatten, nuteteo. Er mahnt sie, weist sie zurecht. Und nuteteo hatten wir gesehen, ich erinnere nur noch mal, bedeutet immer Aufklärung, dass ich dem anderen sorgfältig erkläre, wo das Problem liegt. Nus steckt da drin, also wendet sich an den Verstand, an das Denken, in der Hoffnung, dass er es versteht. Und dann gehört zu nuteteo auch die Warnung, indem man dem anderen nämlich zeigt, wo ihn sein Verhalten hintreiben wird und welchen Schaden er damit möglicherweise bei anderen Christen anrichten wird. Und nach der Aufklärung und der Warnung bedeutet nuteteo dann auch konsequent. Das heißt, wenn jemand dauerhaft keine Einsicht zeigt, wenn er sein unordentliches Verhalten verteidigt und weiter durchzieht und wenn er sich nicht zurechtweisen lässt, dann sind, so weh dies tut, Konsequenzen geboten. Und deshalb fordert Paulus das immer wieder, sich von solchen Leuten fernzuhalten. 2. Thessalonicher 3,14, Titus 3,10. Meidet diese Leute, sagt er, wenn sie ermahnt sind und weiter in diesem Widerstand bleiben, um ihrer selbst willen, damit sie zum Nachdenken kommen, und meidet sie auch, um nicht selbst in den Sog dieser verweigerten Unterordnung mit reingezogen zu werden. Das hat ja auch was Ansteckendes. Deswegen ermahnt die Widerspenstigen. Und interessant ist, dass Paulus diese Aufgabe, hier Vers 14, nicht allein auf die Gemeindeleitung beschränkt, sondern dass er die anderen Brüder und Schwestern mit in die Pflicht nimmt. Er sagt, helft zum Frieden der Gemeinde dadurch, dass, wo es euch gewissermaßen vor die Füße fällt, ihr mithelft, die Widerspenstigen zu ermahnen. Das ist nicht nur die Aufgabe der Gemeindeleitung. Und ich denke, mancher könnte bewahrt werden, sich in seine Widerspenstigkeit zu verrennen oder sich in seiner Widerspenstigkeit immer mehr zu verbeißen, wenn ihm ein nahestehender Bruder, der ihn vielleicht besonders gut kennt, gut zuredet und ihn rechtzeitig im Gewissen sensibilisiert. Dann kann das vielleicht manchmal aufgefangen werden, bevor es überhaupt ans Licht tritt. Und deswegen wendet sich Paulus hier mit Vers 14, das ist grammatikalisch ganz eindeutig, an die gesamte Gemeinde, nicht nur an die Leiter. Er mahnt die Widerspenstigen. Nicht, damit wir einander beargwöhnen oder bespitzeln oder gar verpetzen, das ist absolut nicht gemeint, sondern damit wir taktvoll und behutsam einander korrigieren und helfen können. Frieden schaffen mit Gottes Waffen, ermahnt die Widerspenstigen. Und dann das Zweite, wozu Paulus uns auffordert, tröstet die Kleinmütigen. Ich habe das als Überschrift gewählt, zweitens ermutigt die Ängstlichen. Darum geht es eigentlich. Das Wort für Ängstliche ist oligopsychoi und oligos bedeutet klein und psyche, das ist die Seele. Also die haben eine kleine Seele zurzeit, die sind kleinmütig, daher kommt diese Übersetzung. Den oligopsychoi ist die Freude des Glaubens irgendwie abhandengekommen. Es krampft sich alles zusammen. Sie fühlen sich eingeschüchtert von der Situation, sind verunsichert, wie es langfristig weitergehen würde. Und der Thessalonicher Brief zeigt immer wieder Spuren auch dieses Drucks. Zum Beispiel in 2,14, wenn Paulus sagt, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten wie jene von ihren. Druck. Oder in 3,2 kommt das nochmal, dieser Druck. Wenn Paulus sagt, wir sandten euch Timotheus, um euch zu stärken, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse kommen würden und so ist es geschehen. Und das hat etliche eingeschüchtert. Der Gegenwind der Gesellschaft, Verfolgung von außen. Und dann dazu diese ständigen inneren Spannungen. Das hatten wir ja auch gesehen in Kapitel 2, diese Stimmungsmache gegen Paulus, mit der sie versuchten, das Vertrauen zu ihm zu untergraben. Auch das hat die Ängstlichen weiter verunsichert. Und dann kamen noch verwirrende falsche Lehren dazu. Die Frage, was wird aus unseren Verstorbenen? Werden die überhaupt dabei sein am Ende, wenn Jesus wiederkommt? Das war von der Sache her längst geklärt. Paulus sagt, natürlich werden sie dabei sein. Aber man hatte an ihnen gerüttelt. Und so wurden sie immer kleinmütiger, ängstlich. Das Wort gibt es im Neuen Testament nur hier an dieser Stelle. Aber es kommt auch vor in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Sie wissen ja, das hebräische Alte Testament wurde ins Griechische übersetzt, damit die Juden, die kein Hebräisch mehr konnten, das auf Griechisch lesen konnten. Und da finden wir dieses Wort wieder, zum Beispiel in 2. Mose 6, Vers 9. Das ist die Situation in Ägypten. Gott will das Volk aus der Gefangenschaft herausführen. Und dann steht hier 2. Mose 6, Vers 9, Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harte Arbeit. Die waren einfach platt. Die hatten keinen Mut mehr aufzubrechen, trotz dieser großen Perspektive, weil der schwere Alltag sie zermürbt hatte. Auch das kann Leute ängstlich machen. Und in 2. Mose 21 haben wir dann dieses Wort schon wieder, nach der langen Wüstenwanderung. Und dann kommen sie vom Berg Hor und brechen in Richtung Schilfmoor auf und irgendwann sagen sie, Schluss, raus, wir wollen nicht mehr. Und dann heißt es hier, sie wurden kleinmütig in der Wüste, aufgerieben von den Widerständen und vom Alltag. Ermutigt die Ängstlichen. Wenn du merkst, dass dein Bruder, deine Schwester ängstlich geworden ist, dann braucht er deine Ermutigung. Und sei wach genug, die Signale deines Bruders und deiner Schwester aufzunehmen, damit du das merkst. Und das stärkste Mutmach-Elixier, das uns zur Verfügung steht, ist Gottes Wahrheit. Das ist das Beste, was du ihm geben kannst. Nicht, dass du ihm einfach irgendwie einen Bibelspruch kurz mal um die Ohren haust und dann ist gut, sondern dass du ihm die Wahrheit, diese kostbare Wahrheit, die dieses Wort trägst, ganz bewusst zusprichst. Dass du genau hinhörst, wo bei ihm der Schuh drückt. Vielleicht ist ja mancher seiner Rettung nicht mehr gewiss und fragt sich, bin ich überhaupt Christ? Dann kannst du ihm sagen, Johannes 10, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder vielleicht schämt sich einer, weil er so ängstlich geworden ist. Und dann kannst du ihm sagen, Matthäus 16, wo Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder einer sorgt sich, ob ihm das ewige Leben wirklich zukommt, ob das erhalten bleibt, ob er nicht das durch irgendeine Sache wieder verwirken kann. Und dann liest ihm doch einen Teil aus Römer 8 vor, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Ermutigt die Ängstlichen. Und wisst ihr, für solche eingeschüchterten Geschwister ist es erst recht Gift, wenn andere Unfrieden schüren, wenn andere Misstrauen säen, wenn andere eine gewisse Stimmung verbreiten und dann noch sagen, ach, wie schlecht ist doch die Stimmung. Und dann stehen solche Ängstlichen erst recht in der Gefahr, sich zurückzuziehen, weil sie verunsichert sind. Und darum brauchen sie erst recht Ermutigung, sie brauchen Trost. Und sie brauchen diese Entdeckung, dass unsere Freude größer ist, weil Gottes Wort und Gottes Wirklichkeit stärker ist. Und wenn sie so jemandem was Gutes tun wollen, dann weisen sie ihn doch zum Beispiel einfach mal auf Jesaja 57, Vers 15 hin. Jesaja 57, Vers 15, wo Gott das ganz deutlich über sich selbst sagt. Jesaja 57, Vers 15. Und da steht es so, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Jesaja 57, 15, Gott ist so groß, so erhaben, so heilig, so mächtig. Aber er sagt, du, ich bin bei dir. Wenn du zermürbt bist, wenn du plötzlich zu diesen mit den schmalen kleinen Seelen gehörst, wisse, ich bin bei dir und ich halte dich fest. Auch das ist Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Ermutigt die Ängstlichen. Und dann schnell das Dritte. Erbarmt euch der Schwachen. Wer ist damit gemeint? Paulus gebraucht den Begriff vorwiegend für Mitchristen, die noch eine gewisse Unreife in ihrem Glaubenswachstum aufweisen. Also Römer 14, 1. Korinther 8 macht deutlich, damit sind die Schwachen gemeint. Das ist bei den Ängstlichen nicht unbedingt der Fall. Die Ängstlichen haben eine bestimmte seelische Disposition, die sind manchmal vielleicht von ihrem Naturell her nicht die zupackendsten, die lassen sich schneller mal einschüchtern oder es kann auch mal einen Starken treffen, dass er plötzlich eingeschüchtert ist. Und trotzdem können die Ängstlichen ein solides geistliches Leben haben und Jesus mit ganzer Hingabe dienen. Mit schwach dagegen bezeichnet Paulus solche Mitchristen, die in geistlicher Hinsicht noch sehr vulnerabel sind, sehr verletzbar. Sie sind zu Jesus gekommen, sie sind Christen geworden, aber sie sind noch schwach, etwa weil sie bestimmte biblische Inhalte noch nicht so gründlich verstanden haben. Und warum? Weil sie dadurch umso leichter von irgendwelchen herumschwirrenden Lehren und Positionen verwirrt werden können. Manche kommen aus der Esoterik und müssen zum Beispiel erstmal verstehen, was für ein Riesenunterschied besteht zwischen östlicher Geistesmystik und dem nüchternen Wirken des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes. Und manche sind schwach, weil ihr Gewissen noch nicht so konsequent von Gottes Wort geprägt ist. Auch in den Fragen der Ethik, der Sexualität sagt mir neulich jemand, oh, ich wusste das noch gar nicht, dass Gott die Sexualität für die Ehe vorgesehen hat. Das wusste ich noch gar nicht. Und mancher bringt aus seinem alten Leben noch bestimmte Erfahrungen und Gewohnheiten mit, die ihn anfälliger für bestimmte Sünden machen. Das war bei den Thessalonichern auch so. Hören Sie mal, Kapitel 4, da sagt Paulus, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und ein jeder von euch versuche, seine eigene Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder, denn der Herr ist ein Richter über alles, wie wir euch schon früher gesagt haben. Da ging es um Sexualität, um den Umgang mit Geld, dass ich in Liebe und Rücksicht mit meinem Ehepartner umgehe, dass ich ihm nicht untreu werde, dass ich dem Bruder und auch andere nicht übervorteile und ihnen das Geld aus der Tasche ziehe. Und Paulus sagt, Leute, achtet drauf, Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Also solche Leute waren da auch in der Gemeinde. Gut, dass sie da waren. Und ein anderer ist vielleicht deshalb noch schwach im Glauben, weil er sich auf seine christlichen Traditionen verlässt und auf seine Gewohnheiten und seit Jahren nicht mehr gründlich die Bibel liest. Seit Jahren keinen Zug dazu hat, die Bibel mit Freuden zu erkunden. Er ist überhaupt nicht mehr durchpulst von Gottes Wahrheit. Trocken geworden. Erwärmt durch das Schwachen. Und Paulus sagt, wenn ihr das merkt, dann, man kann mit dem bisschen frei übersetzen, kümmert euch. Das ist die eigentliche Dynamik, die in diesem Wort steckt. Antecho mit Genitiv, das können Sie wieder vergessen, aber so ist das im Griechischen. Und das heißt, sich jemandes annehmen, sich jemand angelegen sein lassen, ein wunderschönes Wort. Sich jemandes annehmen. Und ich habe versucht, das zusammenzufassen mit erbarmt euch der Schwachen. In diesem Wort steckt diese bildliche Vorstellung, pack deinen Arm um ihn herum und nimm ihn behutsam mit. Erbarmt euch der Schwachen, packt euren Arm um sie herum und nehmt sie mit und helft ihnen Schritt für Schritt. Und darum erbarmt euch der Schwachen, lasst sie nicht allein, kümmert euch, nehmt sie in eure Mitte, damit sie nicht vom Teufel weggebissen werden können. Vielleicht bist du in bestimmten Konstellationen nicht der optimale Gesprächspartner, wenn dir so etwas auffällt. Also ist ja alte seelsorgerliche Weisheit und Erfahrung, dass ein junger Mann nun nicht gerade der ideale Seelsorgepartner für eine junge Frau ist. Muss man nicht weiter erklären. Gut, aber wenn dir das auffällt, warum auch immer, dann kannst du immerhin dadurch deine Verantwortung wahrnehmen, dass du es den Ältesten sagst und dann haben die den schwarzen Peter, dann sind die in der Situation, dass sie nach einer Lösung suchen müssen für diesen Menschen. Aber erbarmt euch der Schwachen. Schauen Sie, im Verglichen mit Jesus sind wir alle schwach. Verglichen mit dem, dass Gott heilig ist, haben wir alle noch ganz viel Luft nach oben. Und trotzdem trifft das Neue Testament eindeutig diese Entscheidung. Wie wir das auch bei Jerry Rack gehört haben, es gibt reifere und noch unreifere Christen. Paulus zum Beispiel in Galater 1 sagt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und damit macht er ganz deutlich, Galater 6, Vers 1, es gibt Leute, die sind schon geistlich gereift, die haben sich bewährt, die haben auch schon mehr Verständnis für manche Zusammenhänge und es gibt andere, aus welchen Gründen auch immer, die sind noch am Anfang. Und dann haben die mit mehr Erfahrung die Aufgabe, denen mit weniger Erfahrung beizustehen, sie gewissermaßen unterzuhaken. Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Jetzt haben wir die Liste von Paulus fast abgearbeitet. Ermahnt die Widerspenstigen, ermutigt die Ängstlichen, erbarmt euch der Schwachen. Und nachdem Paulus diese drei Beispiele gezeigt hat für ein friedvolles Miteinander in der Gemeinde, so wichtig, es gäbe noch mehr, benennt er eine geistliche Tugend, die wir für alle drei Aufgaben unbedingt brauchen. Er sagt dann nämlich im nächsten Satz, seid geduldig gegen jedermann. Wir können nur ermahnen, ermutigen, uns erbarmen, wenn wir diese Geduld haben. Und Geduld, das Wort, was da steht, meint die Bereitschaft, eine Spannung lange zu ertragen. Makro, das ist groß, was da ertragen werden muss. Eine Spannung lange zu ertragen, auch wenn das Ziel noch nicht in unmittelbarer Nähe ist. Habt Geduld. Die Bibel verbindet immer wieder Frieden mit Geduld. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und damit sagt Paulus auch, Frucht des Geistes, das haben wir nicht in der Hand. Das ist keine menschliche Möglichkeit. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass es uns von Jesus immer wieder geschenkt wird. Und wir dürfen ihn darum bitten. Herr, bitte schenke mir diese Geduld. Du weißt, dass ich manchmal auf der Kante meines Stuhls sitze und am liebsten auf die Uhr gucken würde. Aber es ist nötig, bitte schenke mir die Geduld. Auch im Herzen. Und wissen Sie, das muss ich nochmal klarstellen, Geduld bedeutet nicht, die verschiedenen Probleme und Nöte einfach auszusitzen und laufen zu lassen. Das ist nicht Geduld. Geduld bedeutet nicht, die Widerspenstigen gewähren zu lassen. Geduld bedeutet nicht, die Ängstlichen im Stich zu lassen. Geduld bedeutet nicht, die Schwachen sich selbst zu überlassen. Sondern Geduld bedeutet, beharrlich die Mittel anzuwenden, die Gott uns gegen diese Notlagen gegeben hat und die er uns hier zeigt. Es bedeutet, die Widerspenstigen beharrlich zu ermahnen mit Konsequenzen, die Ängstlichen beharrlich zu ermutigen und die Schwachen sich der Schwachen beharrlich zu erbarmen. Und dann zum Schluss fügt Paulus noch eine vierte Waffe hinzu, die im Einsatz für den Gemeindefrieden unerlässlich ist. Und das vierte, und dann haben wir es geschafft, ersetzt Vergeltung durch Wohltat. Ersetzt Vergeltung durch Wohltat. Das ist Vers 15. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach und gegen jedermann meine Zeit. Und wenn wir das so lesen, dann erschrickt uns das auf den ersten Blick, weil wir das am liebsten nicht denken wollen, dass sogar Christen in der Gefahr stehen könnten, sich an einem Glaubensbruder zu rächen. Aber daran sieht man, dass wir noch Menschen sind. Macht die Bibel immer wieder deutlich, dass Jesus uns manchmal auch vor uns selbst schützen muss, wie auch Paulus an sich selbst erfuhr. Und Paulus redet hier ganz offen von der Situation, dass Jesus-Leuten Böses widerfahren ist. Und dafür gibt es im Neuen Testament viele Beispiele. Wenn Paulus etwa im Philipperbrief sagt, sie wollen mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft, dann sagt er das über Mitchristen. Oder wenn Jakobus sich beklagt, Kapitel 3, dass die Christen ihresgleichen mit bösen Worten fertig gemacht haben, dann sagt er das über Mitchristen. Oder Johannes, 1. Johannes 3, spricht von einem wohlhabenden Gläubigen, der einem darbenden Bruder, der da schon fast im Dreck sitzt, einfach die kalte Schulter weist, nach dem Motto, hilf dir selber, ist dein Problem. Da geht es um Christ gegenüber Christen. Das gibt es. Und wenn das so geschieht, dann besteht natürlich die Gefahr, wenn das uns widerfährt, diesem menschlichen Reflex nachzugehen und auf einen groben Klotz, einen groben Keil zu setzen. Und Gott sagt, ich will das nicht. In Römer 12 macht er sogar deutlich, auch gegenüber Nicht-Christen soll ein Christ nicht vergelten und sich nicht rächen. Römer 12, 17. Und wie viel mehr in der Familie Gottes, in seiner Gemeinde. Manfred Siebald hat diese schöne Strophe geschrieben, dem Kerl da vorhin, dem habe ich es gegeben, den habe ich ja ganz schön zur Schnecke gemacht. Ja, das werde ich nicht noch einmal erleben, dass einer so einfach über mich lacht. Doch kaum sind die letzten Worte gesagt, noch hängt wie in Schwaden mein Ärger im Raum. Da ist es schon wieder, was in mir mich fragt und wieder ertrage ich die Antwort kaum. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich und gleich erschlüg, was ihm missfällt, wer könnte dann dem Tod entgehen? Er hätte Christus nicht gesandt für mich, für meine Schuld und die der Welt, damit ich leben kann durch ihn. Verstehen Sie, das ist der letzte Grund. Warum wir uns eigentlich schämen müssten, wenn sich dieser Wunsch nach Vergeltung doch noch manchmal in unserem Herzen regt. Wenn wir an das denken, was unser Herr uns vergeben hat. Und Paulus sagt, ihr Christen, ihr lebt auf dieser Basis zusammen. Das ist eure Geschäftsgrundlage, dass euch eine unermesslich große Schuld durch Jesus vergeben wurde. Und Petrus hat das so wunderbar beschrieben in 1. Petrus 2, ab Vers 21. Da sagt er, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen. Er, der keine Sünden getan hat, in dessen Mund kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Er stellt es bei dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, an das Kreuz. Da sagt Petrus, schaut euch Jesus an, wie er gelitten hat. Nehmt euch ihn zum Vorbild. Natürlich, das Entscheidende an seinem Kreuzestod, das können wir nicht wiederholen, das brauchen wir auch nicht wiederholen, dass er bezahlt für unsere Schuld. Aber seht, was haben sie ihm fertig gemacht? Was haben sie auf ihn draufgehauen? Was haben sie ihn verhöhnt? Was haben sie ihn verachtet und gespuckt? Und wie hat er reagiert? Und als Leute, die zu diesem Jesus gehören, wollt ihr euch nicht gegenseitig dabei helfen, diesem Reflex nicht mehr nachzugehen? Achtet darauf, sagt Paulus hier, achtet darauf, dass nicht irgendeiner, das heißt, beschützt auch eure Mitchristen. Aber nicht genug, Gott will uns ja noch viel stärker verändern. Nicht nur, dass wir auf Vergeltung verzichten, sondern dass wir sie, das ist unerhört, dass wir sie durch Gutes ersetzen. Und deswegen ersetzt Vergeltung durch Wohltat. Ne? Jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander. Und dieses Wort für Nachjagen bedeutet wirklich mit voller Kraft, mit voller Konzentration. Jagt dem nach. Und dann wird Gott das segnen und er wird es zum Guten machen. Das soll wirklich passiert sein. Ein Christ in Südchina hat auf halber Höhe eines Berghangs ein Reisfeld und während der Trockenzeit benutzt er immer ein Tretrad, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld hinaufzupumpen. Und unterhalb seines Feldes lagen zwei Felder seines Nachbarn und eines Nachts hatte der die gute Idee, einfach diesen Wall durchzustechen, sodass das ganze Wasser auf seine Felder runterlief. Was sollte der Christ machen? Er wollte nicht gleich streiten, er flickte den Wall und versuchte es wieder, neues Wasser raufzupumpen und es passierte das Gleiche wieder. Der Nachbar hat sich einen Dreck drum geschert, dass der sich bemüht hat, hat wieder die Schleusen geöffnet und das Wasser gewissermaßen für sich geklaut. Und der Christ fragte seine Mitchristen, was soll ich machen? Und da haben sie gebetet und haben gesagt, okay, du hast keine Vergeltung geübt, aber ist das ausreichend, immer nur auf Vergeltung zu verzichten? Sollen wir nicht erst recht Gutes tun? Gesagt, getan. Am nächsten Morgen pumpte der Christ Wasser für die beiden unteren Felder, also auf die Felder des Nachbarn und am Nachmittag dann für sein eigenes Feld. Und der Nachbar, so sagt der Bericht, war so erschüttert, dass er sagte, warum machst du das? Was treibt dich dazu? Und das war für den Nachbarn der Anlass, selber nach dem Grund seines Glaubens zu fragen und am Ende zu Jesus zu finden. Das meint Paulus. Er setzt Vergeltung durch Wohltat. Und wenn ein Bruder wirklich an uns schuldig geworden ist, dann tun wir ihm auch etwas Gutes dadurch, wenn wir versuchen, den Vorgang nach Gottes Prinzipien zu bereinigen. Das ist auch etwas Gutes für den Bruder. Dass wir nicht einfach sagen, na, Schwamm drüber, irgendwie wird es sich geben, sondern dass wir versuchen, die Sache mit ihm so in Ordnung zu bringen, wie uns das Gott in seinem Wort aufgetragen hat. Zum Beispiel Matthäus 18. Wir haben keine Garantie, dass das gelingt, aber das ist dann Gottes Sache, ob es gelingt oder nicht. Ich versuche ein Fazit. Es ist atemberaubend, wie viel liebevolle Provokation, wie viel Herausforderung Paulus in diesen beiden kurzen Versen zusammendrängt. Und er sagt uns, ja, der Friede in der Gemeinde Jesu, der war und ist zu allen Zeiten umkämpft. Aber wenn du zu Jesus gehörst, wenn du mit deinem Leben und deiner Schuld zu ihm gekommen bist und wenn er dich mit seinem Frieden beschenkt hat, wenn er dich in seine Friedensfahne eingehüllt hat, dann bist du berufen, an diesem großen Friedensprojekt aktiv mitzuwirken. Das ist deine Aufgabe. Frieden schaffen mit Gottes Waffen. Und heute hat Gott uns vier Punkte gezeigt, wo wir ansetzen können. Wo willst du ansetzen? Bei welchen dieser Punkte? Er mahnt die Widerspenstigen, ermutigt die Ängstlichen, erbarmt euch der Schwachen und ersetzt Vergeltung durch Wohltat. Und lassen Sie uns das immer festhalten. Frieden ist nicht Ruhe. Frieden bedeutet nicht, dass alle die Füße stillhalten und der Alltagsablauf funktioniert und alles schön harmonisch und unanstrengend ist. Das meint nicht Frieden. Sondern Frieden, das zeigt uns Paulus, bedeutet Heiligung. Ohne Heiligung kein Frieden. Frieden bedeutet, Gott verändert uns in einem lebenslangen Prozess, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Und das ist die große Frage. Bist du bereit, dich von Jesus da reinziehen zu lassen? Bist du bereit, Ja zu sagen zu diesem erklärten Ziel, das er mit deinem Leben hat? Das eine ist, dass du zu ihm flüchtest vor deiner Schuld. Aber du weißt, zu wem du kommst. Er ist der Herr. Und er sagt dir von Anfang an, was er mit dir tun wird. Er wird dich verändern. Er wird dich heiligen. Er wird dich reinigen. Bist du bereit, dich da von Jesus reinziehen zu lassen? Denn was der Herr in Thessalonich tat, das kann er auch bei uns. Er aber, der Gott des Friedens, Kapitel 5, 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns unseren menschlichen Nöten und auch unserer Schuld und unseren Ausweglosigkeiten nicht überlässt, sondern dass du mit deinem Wort tief hineingreifst, mitten in unsere Alltagsfragen, und dass du uns einen Weg zeigst. Herr, wir wissen, dass wir den nicht aus eigener Kraft gehen können. Wir wissen, wie zerbrechlich wir sind, wie sehr wir immer noch dazu neigen, egoistisch zu sein, empfindlich, beleidigt uns um uns selbst zu drehen. Bitte mach uns frei davon und lass uns immer mehr geprägt sein von diesem tiefen Wunsch, dir ähnlicher zu werden und darum auch deiner Gemeinde zu dienen mit allem, was du uns schenkst. Du lieber, guter Herr. Amen.